Guten Morgen. Ich habe euch ein Zitat von C.S. Lewis mitgebracht, das ich total mag, weil sich das in meinem Leben immer wieder bewahrheitet. C.S. Lewis schreibt Folgendes: Wir sind halbherzige Geschöpfe, weil wir mit Alkohol, Sex, Ehrgeiz herumspielen, während uns unendliche Freude angeboten wird. Dabei gleichen wir einem unwissenden Kind in einem Elendsviertel, das weiter im Dreck spielt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Und das ist etwas, was ich in meinem Leben immer wieder entdecke. Und ich fand das so toll, dass ihr diese Lieder gesungen habt, dass ihr von der Schönheit Gottes gesungen habt. Weil ich vor 15, 16 Jahren in meinem Leben zum ersten Mal die ersten Strahlen von dieser Schönheit kennengelernt habe. Und ich merke, dass es etwas gibt, dass diese wahre Schönheit so nah an mir dran ist und dass ich trotzdem so oft mit Dingen herumspiele, die viel weniger wert sind. Und ich entdecke das aber auch im Leben meiner Kinder. Das ist in St. Peter-Ording. Das ist mein Sohn Joel. Das war letztes Jahr im Oktober. Wir waren auf der Landseite vom Deich, hatten gerade den Parkplatz verlassen und man musste nur über den Deich gehen. Und wäre am Meer, an einem wunderbaren Sandstrand gewesen. Aber er wollte nicht von dieser Pfütze weg. Ja, er fand die Pfütze toller als das, was nur wenige Meter hinter ihm auf ihn gewartet hat. Ja. Und ich kenne das von mir so gut, dass ich mich so oft für die Pfütze entscheide, anstatt an den Strand zu gehen. Ich entdecke das, dass ich oft sage, oh, ich bleibe lieber auf dem Sofa, obwohl der Wald auf mich wartet. Ich entdecke das, dass ich manchmal lieber vor der Glotze sitze, als mit meiner wunderbaren Frau zu sprechen. Ich merke das manchmal, wenn ich riesen Hunger habe, dass ich mir lieber meinen Hunger dann mit Gummibärchen stille, anstatt ein bisschen was zu investieren und was Gutes zu essen. Und das, obwohl ich eigentlich das schon geschmeckt habe, obwohl ich eigentlich davon überzeugt bin, dass es die ultimative Schönheit ganz nah an uns dran zu finden gibt. Und dass es einen Ort ganz nah an uns dran gibt, wo diese Schönheit zu finden ist. Weil ich zutiefst glaube, dass dieser Gott, von dem wir gerade gesungen haben, dass dieser Gott unendlich schön ist. Und wir werden uns diesen Psalm, den wir gerade gehört haben, gleich noch ein bisschen näher anschauen, weil wir darin sehen können, wie wir diese wahre Schönheit entdecken können. Aber zuerst zwei Beobachtungen über Schönheit. Der erste Gedanke: Wir sind für Schönheit erschaffen. Ich glaube, dass wir als Menschen für Schönheit erschaffen worden sind. Wer findet das hier schön? Ich finde das auch schön. Sieht es für euch so aus, als wäre da nur ein Glas Milch auf den Boden gefallen und es wäre zufällig so gekommen? Also einfach wie Farbspritze auf dem Boden? Für mich nicht. Für mich sieht das schön aus. Wer findet das hier schön? Schon ein paar mehr, ja. Interessant. Oder das hier? Oder das hier. Wer findet das schön? Auch nicht schlecht, ne? Wenn das so auf einen wartet, wenn man nach Hause kommt. Wisst ihr, ich könnte euch auch einfach irgend so eine graue Pampe zusammenmischen und euch das einfach vorknallen. Ja? Werden wahrscheinlich die gleichen Nährstoffe enthalten wie auf diesem Bild. Aber irgendwas ist in uns drin, dass wir sagen, boah, ich würde lieber an diesem Tisch sitzen, als alleine auf meinem Sofa mit irgendeiner grauen Pampe, wo die gleichen Nährstoffe drin sind wie hier auf diesem Tisch. Und wisst ihr was? Ich glaube, es gibt ziemlich viele Menschen, die stehen bleiben würden, wenn sie das hier sehen. Aber es gibt Lebewesen, die bleiben da nicht stehen. Ich weiß nicht, ob ihr mal Tiere am Strand beobachtet habt. Hat jemand einen Hund? War mit jemandem mit seinem Hund am Strand spazieren? Beim Sonnenuntergang? Den Hund interessiert das nicht. Aber die Menschen bleiben stehen und schauen sich das an. Ich glaube, dass wir Menschen für Schönheit erschaffen sind. Nicht nur, weil wir Menschen am Strand beim Sonnenuntergang stehen bleiben, und die allermeisten Hunde nicht, ich will hier keinem Hund zu nahe treten und keinem Hundebesitzer, sondern weil ich glaube, dass Gott ultimativ schön ist. Und weil Gott sagt, ich habe euch Menschen in meinem Ebenbild erschaffen. Und deswegen sind wir dafür geschaffen, diese ultimative Schönheit Gottes, weil Gott schön ist und weil er Schönheit gemacht hat, sind wir irgendwie darauf gepolt, dass wir schöne Dinge haben möchten. Wir sehen uns nach dieser Schönheit. Und das Zweite, es kann sein, und es gibt Gründe dafür, warum du oder warum wir heute Morgen vielleicht nicht von der Schönheit Gottes fasziniert sind. Es kann nämlich gut sein, dass du heute Morgen hier sitzt und sagst, ja, prinzipiell mal ganz interessant, über Schönheit Gottes nachzudenken. interessiert mich jetzt gerade nicht so. Ich kann das nachvollziehen. Vielleicht sagst du auch, boah, also das mit der Schönheit Gottes ist prinzipiell eine wichtige Sache, aber wenn es dir so geht wie mir mit 17, ja, dann sagst du, Schönheit Gottes meinetwegen, aber was ich vor allen Dingen brauche, ist ein Auto, ein Job und eine Freundin. Und wenn das mit dem Auto und dem Job nicht klappt, dann wenigstens die Freundin. Ja? Ich verstehe das. Es gibt manchmal Dinge, die eigentlich faszinierend sind, aber die uns nicht so richtig faszinieren. Wer von euch mag Mathe? Wer mag Mathe? Wer mag Mathe nicht? Die Mathematik und ich, wir haben eine sehr wechselhafte Beziehung miteinander. Wir kamen im Grundkurs in der Oberstufe wirklich gut miteinander klar, manchmal sogar phasenweise sehr gut. Aber in der schriftlichen Abiturprüfung, da haben wir uns scheiden lassen. Und es tut mir leid, also wer jetzt Mathe nicht mag und so 2 Minuten nicht zuhören, ja, ich sage euch dann Bescheid, wenn diese Mathe-Geschichte zu Ende ist. Aber ich habe in den letzten Monaten etwas über Mathe gelernt, das kann ich euch am Sonntagmorgen nicht vorenthalten, es tut mir leid. Ja. In der Mathematik gibt es ja so diese Zahlen, so 0, 1 und so weiter. Ne? Soweit kommt ihr noch mit wahrscheinlich. Wenn du jetzt eine Zahlenfolge machst, also 0 und 1 zusammenrechnest und dann 1 und 1, das sind 2 und dann, also immer die letzten beiden Zahlen, dann 2 und 1, das sind 3, dann 3 und 2, das sind 5 und 5 und 3, das sind 8. Könnt ihr mir folgen? Weiß jemand, wie diese Folge heißt? Weiß jemand, wie das heißt? Bitte? Die Fibonacci-Folge, sehr gut. Ja, also Markus, Respekt. Das Spannende ist daran, also das hat, wie gesagt, der Herr Fibonacci entdeckt, aber das haben auch schon früher Leute entdeckt, aber nach ihm wird das jetzt so genannt. Das Spannende ist, dass diese Fibonacci-Folge auch in der Natur vorkommt. Ja? Also wenn man sich das ein bisschen anguckt, ich habe das ehrlich gesagt, ihr wisst so, Mathe und ich, nicht so die größte Stärke. Ne? Aber diese Blüten hier in dieser Sonnenblume, die sind quasi nach dieser Fibonacci-Folge angeordnet. Und es gibt auch, wenn man sich von oben manchmal manche Pflanzen anguckt, dann haben die sozusagen die Blätter in der ersten Etage und die da drunter sind und die da drunter sind, die sind genau nach der Fibonacci-Folge angeordnet, ja? Damit die quasi genug Sonne abbekommen. Aloe vera-Pflanze zum Beispiel, ja. Sogar die Erbenanzahl der männlichen Honigbiene sind quasi nach einer Fibonacci-Folge angeordnet, ja. Oder hier, Spiralgalaxie, habe ich mir sagen lassen, ist nach einer Bernoulli-Folge angeordnet, ja. Oder Kreiszahl Pi, schon mal gehört? Die Kreiszahl Pi hat nicht irgendjemand erfunden. Die ist einfach so, ja. Da hat nicht einer gesagt, boah, ich definiere mal die Zahl Pi. Das hat mal jemand in den USA versucht im 20. Jahrhundert. Der hat gesagt, Kreiszahl Pi ist 4. Das haben die sogar als Gesetz durchgebracht, ist dann irgendwann gescheitert. Aber diese Zahl Pi ist so universal, dass Wissenschaftler sie sogar ins All funken, weil sie glauben, dass andere Lebewesen, Außerirdische, wahrscheinlich diese Zahl kennen müssen. Ja? Sie ist so universal. Ist das faszinierend? Wer findet das faszinierend? Wer findet Mathe faszinierend? Ja, jetzt ein bisschen mehr, ne? Danke. Trotzdem haben Mathe und ich uns scheiden lassen. Was hat das jetzt mit der Schönheit Gottes zu tun? Auch wenn du Mathe echt langweilig findest, ja, und ich gehöre meistens dazu, dann gibt es wahrscheinlich 2 Gründe dafür, warum wir Mathe nicht hammermäßig interessant finden, obwohl das so faszinierend ist. Ja? Also ich meine, das ist nach einer Bernoulli-Folge aufgebaut, die Spiralgalaxie. Irre. Da gibt es 2 Gründe für. Das eine ist, es wurde uns schlecht erklärt. Das kann durchaus passieren, wenn du mit einem Kind in die Oper gehst, dann ist das ziemlich toll, was da abläuft, aber das Kind findet das stinklangweilig, dass da irgendwelche Menschen auf Italienisch oder so singen oder schreien, wird das Kind wahrscheinlich sagen. Ja, oder vielleicht hast du auch ein Trauma erlitten, weil dich deine Eltern immer zu so 8 Stunden Wagner-Aufführungen mitgenommen haben oder so. Ja, wenn wir etwas schlecht erklärt bekommen, dann kann es sein, dass wir faszinierende Dinge nicht interessant finden. Und das Zweite, es kann sein, dass wir verdorben sind, oder dass wir einfach so zugemüllt sind, dass wir die Schönheit nicht entdecken. Manchmal finden wir als Kind etwas toll, aber wir werden irgendwie dafür verdorben. Das sind 2 Gründe, warum wir von faszinierenden Dingen manchmal nicht fasziniert sind. Und vielleicht bist du, wenn du heute Morgen hörst, ja, Schönheit Gottes fasziniert mich nicht so, interessiert mich eigentlich auch nicht. Dann liegt es entweder daran, dass es schlecht erklärt worden ist, und das liegt dann meistens an uns Predigern, auch an mir. Oder der Weg zu diesem Faszinierenden in deinem Herzen ist irgendwie zugemüllt. Ja, du bist irgendwie entfremdet davon. Und das kommt vor, dass wir in manchen Fällen zu verdorben sind, um die Schönheit Gottes wirklich zu entdecken. Wie lösen wir das jetzt? Wie finden wir diese unendliche Schönheit, die Gott für uns bereithält? Oder um bei diesem Bild zu bleiben, wie kommen wir von der Pfütze an den Strand? Lass uns mal anschauen, was David in diesem Psalm 24 tut. Ich werde nochmal die ersten vier Verse vorlesen, weil wir uns vor allen Dingen in der Predigt mit dem Vers 4 beschäftigen wollen. Da schreibt David: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich mich erschrecken? Wenn boshafte Menschen über mich herfallen, um mich mit Haut und Haaren zu verschlingen, meine Gegner und meine Feinde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch: alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Schönheit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Und wir wollen drei Dinge anschauen. Wir wollen schauen, was steht David eigentlich bevor? Und dann wollen wir schauen, was er tut und wie er es tut. Aber das Erste, was steht ihm eigentlich bevor? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige von euch denken, naja, also wenn man jetzt ein bisschen, weiß nicht, wenn man Pastor ist oder ein Gebetshaus leitet oder Rentner oder so, dann hat man irgendwie Zeit vielleicht über die Schönheit Gottes nachzudenken. Und auch, ich sag mal vor allen Dingen, wenn man auch sonst keine wirklichen Probleme im Leben hat. Ja? Also man könnte denken, David denkt über diese Zeit nach in einer Phase seines Lebens, wo sein Leben ungefähr so aussieht wie an diesem Strand. Wenn das Leben rund läuft, wenn man überhaupt keine Schwierigkeiten hat. Aber David denkt über die Schönheit Gottes nach, als sein Leben ungefähr so aussieht. Ja, er schreibt das zum Beispiel in Vers 3. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert. Und das hat David erlebt. Das ist ja nichts, was er sich jetzt mal so ausdenkt als Bild. Ja? Wenn man die Geschichten von David liest, in den ersten beiden Samuel-Büchern, dann liest man das, dass David wirklich von Heeren umlagert worden ist. Das hat wahrscheinlich keiner von uns hier schon mal erlebt. Dass eine einzige Armee ausgezogen ist, nur um dich zu fangen. Und David kennt das. Und er schreibt aber auch von emotionalen Sorgen, die er hat. Selbst wenn Vater und Mutter mich verließen. Ich glaube, er hat noch etwas viel Schlimmeres erlebt. Davids eigener Sohn hat ihn verraten und ist mit einer Armee gegen ihn ausgezogen. Das ist emotional eines der schwierigsten Dinge, was ich mir so vorstellen kann. Er kämpft mit emotionalen Sorgen und er kämpft mit der Bedrohung seines Lebens. Und solche Sachen passieren in unserem Leben. Aber David sagt, ich habe etwas, mit dem ich dem begegnen kann. Und das ist so spannend und das finde ich so schön, dass die Bibel von dieser Schönheit Gottes nicht irgendwie schreibt in so einem luftleeren Raum, in irgendeiner Blase, in der wir uns befinden, wo alles schön ist, sondern die Bibel schreibt immer wieder von der Schönheit Gottes in den Stürmen und in den Kämpfen des Lebens. Es ist so, wie Shakespeare es in Macbeth schreibt. Da legt er jemandem die Worte in den Mund: An jedem Morgen heulen neue Witwen und neue Waisen schreien. Neuer Jammer schlägt an des Himmels Wölbung. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass David in diesem Kontext von der Schönheit Gottes schreibt. Weil wir alle Menschen kennen, die gerade wahrscheinlich sehr schwer krank sind oder unheilbar krank sind. Wir kennen Menschen, deren Beziehungen in die Brüche gehen. Wir kennen Menschen, die gerade dabei sind, die größten Fehler ihres Lebens zu begehen. Und wenn die Schönheit Gottes nur zu finden wäre, wenn unser Leben rosig läuft, wenn wir am Strand sitzen, wenn wir keine Bedrohung haben, wenn wir keine Herausforderungen haben, dann wäre das ziemlich wertlos, weil unser Leben ist voll davon. Aber David kämpft genau mit diesen Dingen. Er kämpft mit der realen Bedrohung seines Lebens, er kämpft mit emotionalen Sorgen. Aber er sagt, ich habe etwas oder ich wünsche mir etwas, mit dem ich damit anders klarkommen kann. Was tut David? Was tut er in dieser Situation? Er betet etwas. Er betet: Eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen. Das ist ganz interessant. Er betet nicht darum, dass sich seine Umstände verändern. Wir dürfen das machen. Ne? Also Jesus lehrt uns das im Vater unser. Wir dürfen durchaus dafür beten, dass Gott uns versorgt, dass er uns vor dem Bösen bewahrt, dass er uns unser tägliches Brot gibt. Das ist nicht schlecht, man kann das machen. Aber David macht das interessanterweise nicht. Er betet nicht darum, dass wenn ihn eine Armee bedroht, dass er eine stärkere Armee bekommt. Aber er weiß, das ist nicht mein Hauptproblem. Mein Hauptproblem ist nicht, dass die Umstände meines Lebens mich bedrohen. Weil er weiß auch, selbst wenn Gott ein Problem löst, und das hat Gott in seinem Leben sehr oft getan, das nächste Problem wartet meistens schon um die nächste Ecke herum. Er weiß, dass er etwas braucht, um diesen Stürmen des Lebens anders zu begegnen. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen. Und das ist ganz spannend. Zunächst mal, David spricht hier ja von so einer Art Tempel. Und damals in der Geschichte von Israel, da sind die Israeliten ja irgendwann aus Ägypten gezogen und haben da dann irgendwann so ein Zelt dabei gehabt. Das war eigentlich der Ort, wo sich die Priester und Gott sozusagen getroffen haben. So hat man sich das quasi damals gedacht. Und dann ist man, dann wurde irgendwann später ein Tempel gebaut. Ja, das war der Ort, wo sich die Israeliten die Herrlichkeit, die Anwesenheit Gottes auf der Erde, die Gegenwart Gottes auf der Erde am stärksten gedacht haben. Aber dieses Haus ist noch gar nicht gebaut, als David diesen Psalm schreibt. Das heißt, er denkt wahrscheinlich so ein bisschen an die Stiftshütte, an dieses Zelt, mit dem die Israeliten damals durch die Gegend gezogen sind und das zu dem Zeitpunkt an einem bestimmten Ort in Israel gestanden hat. Aber das Problem war, David war König, David durfte in diese Stiftshütte gar nicht rein. Das heißt, er formulierte einen Wunsch, den er, ich sag mal so physisch, körperlich, gar nicht realisieren kann. Und das bedeutet, dass er sich wahrscheinlich nicht tatsächlich wünscht, dass er sagt, ich möchte gerne mein ganzes Leben in diesem Zelt hocken, sondern er wünscht sich eine innige Beziehung zu Gott. Und was er hier formuliert, wo hier steht, so, das ist mein tiefster Wunsch, das bedeutet im Endeffekt, das ist mein einzigster, allerallerleinster, ausschließlichster, exklusivster, die ganzen Superlative gibt es gar nicht, ja, aber das ist mein ausschließlicher Wunsch. So formulierte das. Ja. Er sagt, was ich vor allen anderen Dingen in meinem Leben haben möchte, ist mit dir zusammen zu sein, mein Gott. Wenn ich das habe, dann komme ich auch mit den anderen Dingen, die mein Leben bedrohen, anders zurecht. Wir machen jetzt einen Exkurs in Richtung Kirchengeschichte. Ich habe gar nicht gesagt, dass Mathe jetzt vorbei ist. Also wer jetzt bei Mathe weg war, könnt wiederkommen. Ja? Wer jetzt Kirchengeschichte nicht mag, auch kurzer Exkurs. Ja? Ich spreche kurz von dem Kirchenvater Augustinus. Er hat im 4. Jahrhundert gelebt und er wurde in der Kultur der griechischen Philosophen groß. Und die Philosophen wussten eine Sache. Die wussten, wenn ich mein Herz zu sehr an Dinge in dieser Welt hänge, dann nehmen die mich gefangen. Also wenn ich zum Beispiel zu sehr in mein Geld verliebt bin, dann wird mich dieses Geld versklaven. Wenn ich zu sehr auf meinen Ruf achte, wenn mir das zu wichtig ist, dann wird das mich fertig machen, wenn mein Ruf auf einmal von irgendwem beschädigt wird. Und sie hatten eine Idee, um das zu vermeiden, weil sie gesagt haben, oh, ist schlecht, wenn dich dein Geld irgendwie gefangen nimmt oder schlecht, wenn du so sehr auf Anerkennung aus bist, dass dich das gefangen nimmt. Deswegen haben sie gesagt, du musst zu allem eine gewisse Distanz haben. Einer der Philosophen hat sogar geschrieben, wenn du morgens deinen kleinen Sohn küsst, dann sollst du dir immer sagen, es kann sein, dass ich in einem Monat tot bin, ich hänge mein Herz nicht zu sehr daran. Ja, ich will dich nicht zu sehr lieb haben, weil ich weiß nicht, ob du vielleicht stirbst oder ich sterbe. Ja? Und Augustinus sagt, boah, das ist total falsch und irgendwie total richtig. Und recht haben sie damit, dass das, wofür wir leben, dass uns das gefangen nimmt. Wenn wir für unsere Karriere leben, wenn das der allerhöchste Wert, die allerhöchste Priorität unseres Lebens ist und unsere Karriere läuft nicht, dann werden wir merken, wie das unsere Identität, unseren Selbstwert zusammendrückt. Aber Augustinus sagt, die Antwort darauf kann ja nicht sein, dass wir dann zu allem in unserer Umwelt Distanz haben. Ja? Das ist ja total egoistisch, wenn man weniger liebt, wenn man sagt so, dein Kind kommt und sagt, Papa, nimmst du mich auf den Arm? Du sagst, nee, heute nicht, ich kann das erst morgen wieder machen, weil du wirst mir sonst zu wichtig. Ich habe Angst, dass ich dich zu sehr lieb habe. Und die Idee ist jetzt nicht, dass wir unseren Partner, unsere Kinder, unsere Arbeit weniger lieben als vorher. Die Idee ist, dass wir Gott mehr lieben sollten. Dass Gott in das Zentrum unseres Lebens kommt. Kirchengeschichtsexkurs zu Ende. Die einzige Art und Weise, wie man wirklich Frieden bekommt, ist, wenn man die Realität des Lebens anschaut und sagt, ich habe eine Schönheit. Ich habe eine Beziehung. Ich habe einen Frieden. Ich habe eine Liebe, die an diesem Kreuz deutlich geworden ist, die mir hilft, damit klarzukommen. Ich will nicht nur beten, um Dinge von Gott zu bekommen. Ich will nicht nur beten, Gott, gib mir das, löst das für mich, mach dies für mich. Sondern David sagt im Endeffekt, ich will beten, um Gott zu bekommen. Ich will nicht beten, um Dinge von Gott zu bekommen, ich will beten, um Gott zu bekommen. Und wie macht er das jetzt? Wir sehen das im zweiten Teil von Vers 4. Da sagt er dann, um die Schönheit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Und das Wort, was hier steht für sehen, das ist eigentlich zu wenig. Das bedeutet eigentlich starren, sich versenken, sich das einprägen. Ja, also es ist schon ganz gut übersetzt, so mit sehen und darüber nachzudenken. Und es spricht hier nicht von irgendetwas Visuellem, etwas, das er so physisch, physikalisch vor ihm sieht. Er spricht von etwas anderem. Er spricht von dem Unterschied. Wir können abstraktes Verstehen von Gott und seinen Wahrheiten haben, aber diese Wahrheiten können auch in unser Herz dringen und wir können die erleben. Und von diesem Unterschied spricht er. Wisst ihr, es ist das eine, erklärt zu bekommen, dass Honig süß ist. Aber es ist etwas anderes, das selber zu schmecken. Und es geht gar nicht darum, dass wir jetzt Verstand gegen Gefühl ausspielen. Aber wenn wir die Liebe Gottes persönlich erleben, dann fangen diese Wahrheiten an, uns zu verändern. Ich habe das selber mal erlebt, ganz arg, nicht bei mir selber oder im negativen Fall bei mir selber, als ich eine Freizeit geleitet habe am Gardasee. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Da ist uns, da war ich Mountainbiken mit einer Gruppe und wir saßen dann irgendwann am Strand des Gardasees. Da saß ich zusammen mit meinem Mentor, der mich mitgenommen hat in dieses Leitungsteam. Und der bekam einen Anruf und sagte, boah, die Lea ist uns abgestürzt. Und die war von einem 10 Meter hohen Felsen beim Klettern gefallen. Ja? Also 10 Meter ist hoch. Und wir hatten dann schon gehört, dass der Rettungshubschrauber gekommen ist und das ging total ab. Ja? Die haben sich quasi abgeseilt, haben dann haben sich abgeseilt vom Hubschrauber, haben dann da Bäume gefällt, damit der Hubschrauber landen konnte und so. Und wir haben dann gebetet an dem Strand und ich war danach total wild. Ja? Also ich wollte da am liebsten hinfahren und mein Freund, der war total ruhig. Und ich habe so gemerkt, wir hatten beide diese Wahrheit. Gott ist souverän, Gott hat das alles in der Hand, Gott liebt die Lea. Er konnte das glauben und ich nicht. Und da konnte ich sehen, und das ist das, was David meint, es gibt manchmal diese abstrakten Wahrheiten, aber wir müssen sie persönlich erleben. Im Jahr 1850 ist eine wagemutige Gruppe von 6 Männern aus England in See gestochen, um in Patagonien in Südamerika eine anglikanische Missionsarbeit zu beginnen. Das ist ein ziemlich abgelegener Teil der Welt, da kommen nicht viele Schiffe vorbei, schon gar nicht im 19. Jahrhundert. Und auf dem Weg dorthin erlitten sie Schiffbruch und sie landeten auf einer Insel kurz vor Patagonien. Aber kein anderes Schiff fand sie. Es gab keine Möglichkeit, irgendjemanden zu benachrichtigen. Und innerhalb von einem Jahr starben alle an Hunger, Durst und Unterkühlung. Der Leiter dieser Gruppe war Alan Francis Gardiner und er hat ein Tagebuch geführt. Er war der letzte von den 6, der gestorben ist. Er hat alles verloren. Ja? In diesem Prozess, wo er langsam merkte, es geht zu Ende mit mir, wusste er, ich verliere meine Frau, ich verliere meine Kinder, ich verliere mein Leben, ich verliere vielleicht überhaupt den Erfolg meiner Missionsgesellschaft. Und als irgendwann einige Jahre später die Leichen der 6 gefunden wurden, da fand man auch sein Tagebuch. Und das Letzte, das was als allerletztes auf der allerletzten Seite stand, ist Folgendes. Als er alles verloren hatte, schreibt Alan Francis Gardiner Folgendes. Ich bin durch seine unendliche Gnade voller Frieden, erfrischt von dem Gefühl, dass mein Retter mich liebt und mit der Gewissheit, dass all dies weise und gnädig geplant ist. Und du denkst so, was? Ich bin voll Liebe meines Retters und mit der Gewissheit, dass alles gut und weise geplant ist? Wie kann er das sagen? Ich meine, warum denkst du, warum ist der nicht sauer? Weil er diese eine Sache hatte. Er hatte Gottes Schönheit in seinem Herzen. Er wusste, wenn ich Gott habe, dann habe ich das Wichtigste, was ich brauche. Ich habe nicht alles, aber ich habe das Wichtigste, was ich brauche. Was machen wir jetzt damit? Wie kommen wir denn dahin, dass wir von der Pfütze zum Strand kommen? Wie können wir Gottes Schönheit betrachten? Der erste Gedanke. Du begegnest Gottes Schönheit in dir. Das Spannende ist nämlich, jeder von uns ist mit der Fähigkeit zur Faszination erschaffen. Du entscheidest, wovon du dich faszinieren lässt. Du kannst dich entscheiden, ob du dich von etwas Gutem faszinieren lässt oder von etwas Negativem. Du hast es in der Hand. Wie begegnen wir dieser Schönheit Gottes jetzt? Wir können ja schlecht jetzt also dieses Zelt wieder aufbauen, ja, nachdem sich David sehnt, indem er gern die ganze Zeit mit Gott zusammensitzen möchte. Funktioniert nicht. Tempel in Jerusalem, auch schwierig. Kann man mal hinfahren, steht noch die Mauer, aber man kann da schlecht Gottesdienst feiern. Vor allem nicht regelmäßig. Aber Paulus sagt was Interessantes. Paulus sagt, die Schönheit Gottes ist viel näher, als du denkst. Wenn du darauf vertraust, wenn du Christ bist, wenn du darauf vertraust, dass Jesus Christus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, wenn du das für dich in Anspruch genommen hast, dann sagt Paulus Folgendes zu dir. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Früher, ganz am Anfang, da hat Gott, so wird es am Anfang der Bibel berichtet, einen Ort geschaffen, wo Gott und Menschen sich treffen können. Das war der Garten Eden. Ja, da haben Gott und Adam und Eva sich getroffen. Da konnten sie die ganze Zeit die Schönheit Gottes anschauen. Viele von euch wissen, das mit dem Garten Eden hat nicht so gut funktioniert. Dann hat Gott irgendwann diese Stiftshütte und den Tempel quasi eingerichtet als Ort, wo sich zumindest die Priester und Gott begegnen konnten. Hat über die Geschichte gesehen auch nicht immer so gut funktioniert. Wo ist jetzt der Ort, an dem wir Gott begegnen können? Paulus sagt, dieser Ort ist in dir drin. Der Heilige Geist lebt in euch. Und deshalb, weil der Heilige Geist in euch lebt, weil Gott selber in unserem Körper lebt, ist es nicht egal, was wir mit diesem Körper tun. Augustinus, von dem wir es vorhin hatten, der hat einmal gesagt, Gott, ich habe dich überall gesucht, aber nur draußen. Und ich habe nicht realisiert, dass du mir näher bist als mein eigenes Innerstes. Und eine andere Kirchenlehrerin, Therese von Avila, hat mal einen Satz gesagt, den fand ich total cool, als ich ihn gehört habe. Hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen. Wisst ihr, ich habe früher gedacht, Gebet ist irgendwas, was so außerhalb von mir stattfindet, dass ich mir die Nähe Gottes irgendwie vorstelle und dann gehen meine Gebete so aus mir raus zu irgendeinem himmlischen Wesen, das ganz weit weg oben ist. Aber Paulus sagt, der Ort, wo du Gott begegnen kannst, der ist viel näher dran. Der ist in dir drin. Und du kannst diesen Tempel betreten. Du kannst dich entscheiden, ob du dahin gehst. Und wenn du noch kein Christ bist, wenn du noch nicht in deinem Leben gesagt hast, ich kehre um und ich laufe weg von dem, was ich denke, was schön ist und kehre um zu dieser wahren Schönheit Gottes, wenn du noch nicht für dich in Anspruch genommen hast, dass Jesus Christus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, dann hast du zu diesem Ort noch keinen Zugang in dir drin. Aber du hast heute Gelegenheit, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Aber wenn du Christ bist, dann gibt es diesen Ort in dir drin. Wie finden wir ihn? Es kann sein, dass der Weg zu diesem Tempel in dir drin entrümpelt werden muss. Manche von euch haben sich vielleicht schon gefragt, was unter diesem Tuch drunter ist. Und ich habe vorhin gesagt, dass wir manchmal von Schönheit nicht fasziniert sind, weil es uns entweder schlecht erklärt worden ist oder weil der Zugang dazu zugemüllt ist. Aber weißt du, wir entscheiden, wovon wir uns faszinieren lassen. Und wir entscheiden uns leider, ich tue das in meinem Leben, du vielleicht auch, ich entscheide mich viel zu oft dafür, im Matsch zu spielen, als an den Strand zu gehen. Wisst ihr, wie viele Stunden wir Deutschen im Schnitt vor dem Fernseher sitzen am Tag? 3,5 Stunden. Ich weiß, bei euch allen ist das viel weniger, ist mir klar. Aber selbst wenn es nur 2 Stunden sind. Und wisst ihr, da ist noch nicht mal WhatsApp, Instagram, YouTube. Und ich glaube, ich habe das versucht nachzulesen, ich glaube, da ist noch nicht mal Netflix und Pipapo mit dabei. Ja? Und weißt du was? Bei mir ist es so, dass es mir dieses Gerät oft schwer macht, das zu sehen. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, im Haus des Herrn zu wohnen, um die Schönheit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Stell dir mal die Frage, boah, wie ist das so, der Weg in den Tempel, Zeit mit Gott verbringen, vor 2 Stunden Fernsehen und nachdem du 2 Stunden Fern gesehen hast. Einfach stell dir mal die Frage. Aber ich weiß das für mich. Ich muss, glaube ich, das ein oder andere an die Seite stellen, um Platz zu haben, um zu dieser Schönheit zu kommen. wie viel Gewalt, wie viel verdrehte Art von Sexualität, wie viel Müll, wie viel Bosheit kommt manchmal durch das, was wir uns tagtäglich in den Medien reinziehen, in Netflix reinziehen, wo auch immer in unser Herz. Das kann unser Herz zumüllen. Ich erlebe das immer wieder. Für mich ist das ein großer Kampf, für mich ist das eine große Versuchung, abends zu sagen, ach, ich beriesel mich einfach. Ich habe keinen Bock mehr auf irgendwas. Ich habe keinen Bock mehr auf was Schönes. Und ich merke, ich spiele dann Matsch. Und ich weiß, dass ich das immer wieder mal zur Seite räumen muss, um zu sagen, ich brauche Platz. Bei manchen von uns ist es die Hektik im Leben, die uns den Weg schwer macht, in den inneren Tempel zu kommen. Ich habe ein Zitat von einem amerikanischen Pastor, John Ortberg, gefunden. Das ist einer der bekanntesten Pastoren in den USA und eigentlich auch ein Spezialist für geistliches Leben. Und der erzählt in einem seiner Bücher von einer Zeit, als er Pastor in der Willow Creek Gemeinde in Chicago war. Und er erzählt von seinem Leben und seiner Familie und dem Zustand seines Herzens. Und er war damit ziemlich unzufrieden. Und er hat seinen Mentor gefragt, Mentor, was muss ich tun, um geistlich gesund zu bleiben? Und sein Mentor hat geantwortet, du musst radikal die Hektik aus deinem Leben verbannen. Und er ist nach Hause gefahren und hatte 2 Wochen drüber nachgedacht und war ziemlich unzufrieden. Er hat gesagt, ey, das kann jetzt ja wohl nicht alles sein. Und er ist ja wieder hingefahren und hat gesagt, was muss ich denn sonst noch tun? Und er bekam die Antwort, nichts. Das ist alles. Jetzt sind sie zum Glück nicht da. Ich habe großen Respekt vor David und Michi Kuhn. Die beiden sind nämlich in der Regel nach 20 Uhr online nicht mehr zu erreichen. Die haben die Handys aus, lesen eigentlich keine Mails mehr und ich glaube, es geht ihnen gut damit. Weil das Faszinierende ist, David und Michi haben eine Wahrheit entdeckt, die ist phänomenal. Wenn ich euch die jetzt sage, dann werdet ihr sagen, boah, ist mir total neu. Das Spannende ist nämlich, diese ganzen Nachrichten, die sind am nächsten Tag auch noch da. Man glaubt es kaum, ja, aber es ist so. Bei manchen von uns ist es vielleicht einfach die Bequemlichkeit, die manchmal aus dem Weg geräumt werden muss, damit wir wieder einen Zugang zu dem bekommen, zu diesem inneren Tempel, zu dieser inneren Schönheit. Denn wisst ihr, was muss man tun, um einen Sonnenaufgang zu sehen? Das mag je nach Region und Jahreszeit ein bisschen verschieden sein, aber in der Regel kann man nicht im Bett liegen bleiben. Und ich will hier keinem Faulheit vorwerfen, ich bin wahrscheinlich der Erste, der gerne liegen bleiben würde. Aber ich merke, dass wir uns manchmal zu Schönheit aufmachen müssen. Wir müssen uns manchmal auf den Weg machen. Das kommt uns nicht zugeflogen. Wenn wir im Bett liegen, die Jalousien runtergeklappt haben, dann werden wir diesen Sonnenaufgang nicht sehen. Ist ziemlich sicher. Wenn es anders funktioniert bei dir, erzähl es mir bitte. Aber bei mir klappt es nicht. Es kann gut sein, wenn du die Schönheit Gottes in deinem Leben neu entdecken willst, dass du den Zugang entrümpeln musst. Dass du vielleicht die Hektik verbannen musst. Dass du vielleicht deinen Medienkonsum anders strukturieren musst. Ich sage nicht, dass man nicht mehr Fernsehen sehen darf. Aber vielleicht braucht es eine andere Gewichtung. Vielleicht musst du die Hektik aus deinem Leben verbannen. Vielleicht musst du früher aufstehen. Es kann sein. Warum können wir so zuversichtlich sein? Warum ist David so zuversichtlich, dass er diese Schönheit Gottes finden wird? Er schreibt ja, selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Und das Spannende ist, David kommt aus einer extrem familienzentrierten Gesellschaft. Ja? Also manche von euch kommen schon aus Familienkulturen, aber das, wo David herkommt, das ist nochmal viel extremer. Und um in dieser Zeit von Vater und Mutter verlassen zu werden, da musste man schon ganz schön was tun. Da musste man etwas unfassbar Schlimmes tun, damit die eigenen Eltern einen verlassen. Warum ist er sich dann so sicher, dass Gott ihn nicht verlassen wird? Ja, weil das muss schon ziemlich schlimm sein, was man Gott dann antut oder kann. In Johannes 1 schreibt dieser Johannes, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wörtlich steht hier, er zeltete unter uns. Jesus Christus ist dieses Zelt der Begegnung. Jesus Christus ist die Brücke zwischen Himmel und Erde. Er macht uns gerecht, er starb für unsere Sünden, er macht uns gerecht, er macht uns heilig, um für diesen heiligen Gott treten zu können. Er ist das ultimative Opfer. Er ist der Grund, warum unsere Sünden vergeben sind und warum wir dem heiligen und schönen Gott begegnen können. Er ist der Grund, warum selbst wenn Menschen uns verlassen, Gott uns niemals verlassen wird. Denn an diesem Kreuz sagte Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er in dem Moment die Verlassenheit erdulden musste, die wir verdient haben. Und weil er in diesem Moment uns die Nähe zu Gott gegeben hat, die wir nicht verdient haben, aber die wir dadurch bekommen haben. Willst du die Schönheit Gottes ultimativ sehen? Dann halte dir immer wieder dieses Kreuz vor Augen. Halte dir vor Augen, wie ein perfektes Wesen, wie ein unfassbar schönes Wesen all diese Schönheit ablegt und an einem Kreuz stirbt, um dich gerecht zu machen, um dich nach Hause zu bringen. Selbst wenn Menschen dich verlassen, wird dich Gott niemals verlassen. Ich bin Samstagnacht um 4:30 aufgewacht, weil ich unheimlich große Kopfschmerzen hatte. Und ich habe verzweifelt versucht einzuschlafen. Und ich hatte es gerade geschafft, als mein kleiner Sohn um 4:50 wach wurde. Und ich habe alles versucht, ihn dazu zu überreden, wieder einzuschlafen. Ich habe all meine pädagogischen Prinzipien über Bord geworfen. Aber er hat nur laut geschrien und das Lautstärke-Argument hat gewonnen. Und das war für mich so ein Moment, wo ich alle guten Charaktereigenschaften, die ich tagsüber mir mühsam antrainiert habe, die waren einfach verschwunden. Und ich habe ziemlich schlecht auf diese Situation reagiert. Und ich habe mich auch mies gefühlt am nächsten Tag, weil ich gemerkt habe, boah, ich hab ihn im Stich gelassen. Auch wenn das dumm war, ich habe richtig dumm darauf reagiert. Und ich wusste so, oh, das wird ihm noch häufiger passieren. Er wird noch häufiger von Menschen im Stich gelassen werden. Ich werde noch häufiger ihn im Stich lassen und mich werden auch andere im Stich lassen. Aber Gott wird es niemals tun, weil er die Verlassenheit, die wir verdient haben, an diesem Kreuz selbst für uns erduldet hat. Und das ist für mich unglaublich schön. Und ich will mich mit dieser Pfütze im Matsch nicht mehr zufrieden geben, wenn ich Ferien am Meer bekommen kann. Wir sind halbherzige Geschöpfe, weil wir mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herumspielen, während uns unendliche Freude angeboten wird. Dabei gleichen wir einem unwissenden Kind in einem Elendsviertel, das weiter im Dreck spielt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Ich lade uns ein, dass wir jetzt einige Momente still sind. Vielleicht gibt es etwas, das du Gott sagen möchtest. Vielleicht gibt es etwas, das Gott dir jetzt sagen oder wichtig machen möchte. Vielleicht gibt es etwas, was du auf dem Weg zu deinem inneren Tempel rausräumen musst. Und ich werde dann, nachdem wir einige Momente still waren, mit uns beten. Und ich werde allen, die heute eine zum ersten Mal oder vielleicht wieder eine Entscheidung für Jesus treffen möchten, die Chance geben, das zu tun. Ich werde auch für uns beten, die wir manchmal ziemlich viel Gerümpel in unserem Leben haben und es deshalb vielleicht nicht schaffen, diese wahre Schönheit zu entdecken. Lass uns einige Momente still sein. Lieber Vater, ich habe gemerkt, dass ich gesündigt habe, dass ich immer wieder mit Matsch gespielt habe, obwohl es bei dir wahre Schönheit zu finden gibt. Und ich möchte damit aufhören. Und ich möchte dir Danke sagen dafür, dass dein Sohn Jesus für mich gestorben ist, um mir meine Schuld zu vergeben, um mich nach Hause zu bringen, um mich in Kontakt zu bringen mit dieser wahren Schönheit. Bitte vergib mir meine Sünden und bitte hilf mir, diesem Jesus nachzufolgen. Ich gebe dir mein Leben. Amen. Und ich möchte auch für uns beten.